Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgard, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich zu Besuch bei dem Falco Moors in der Goethestraße in Wolfsburg. Und der Falco ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg. Genau, und sitzt hier in Wolfsburg, zumindest gerade. Nächste Woche ist er in Berlin, hat er gesagt.
Hallo, genau. Falco. Guten Morgen, hallo.
Hi, ja schön, hier war ich tatsächlich auch noch nie, in der Goethestraße schon, aber hier in den Räumlichkeiten noch nicht. Spannend.
Genau, also das ist einer oder eins meiner drei Büros. Mhm. Ich habe eben zwei im Wahlkreis, eins in Helmstedt, eins in Wolfsburg und dann in Berlin. Und das sind eben auch sozusagen die drei Standorte. Und insofern, ja, herzlich willkommen hier.
Dankeschön, ein Reisender.
Na gut, das bringt natürlich der Job so ein bisschen jetzt mit sich. Das ist ja so zwei Arbeits-, ich will gar nicht sagen Schwerpunkte, aber Gebiete gibt. Es gibt natürlich das, was in Berlin stattfindet. Mhm. Und das ist so ungefähr die Hälfte der Zeit auch, die ich in Berlin bin. Und die andere Hälfte der Zeit bin ich wirklich hier im Wahlkreis unterwegs zu Gesprächen in Unternehmen, mit Vereinen, Verbänden oder ganz unterschiedlichen Gruppen, weil beides ist natürlich wichtig, irgendwie auf der einen Seite zu sehen, zu wissen, was hier passiert, immer auch in Gesprächen mit Themen hier aus der Region konfrontiert zu werden und auch die natürlich mit anzupacken und gleichzeitig aber auch all das, was in Berlin an Themen ansteht. Und ich mache ja so, dass die Ausschüsse Wirtschaft und Digitales und das ganze Thema Künstliche Intelligenz und insofern ist es auch ganz spannend, die Verbindung zwischen dem, was hier passiert und zu dem, was dann eben in Berlin gemacht wird, zu ziehen.
Eine wahnsinnige Herausforderung jetzt für mich, weil ich bin jetzt schon wieder so neugierig, ich könnte tausend andere Dinge fragen, aber nein, wir sprechen auch heute über das Thema Führung. Falco, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung als Führungspersönlichkeit?
Also was ich immer am wichtigsten und aber schon auch vielleicht am herausforderndsten fand, war, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer, ich würde mal sagen, so adäquat zu führen, und zwar im Einzelnen, dass es halt am Ende aber als Gesamtteam funktioniert. Also genau zu gucken, wo sind eigentlich vor allem die ganz einzelnen Stärken meiner Leute. Ich bin eher jemand, der immer versucht, über Stärken zu führen und gar nicht so zu sagen, du musst dauernd durch deine eigene Wüste gehen, um dich zu verbessern, sondern eher zu gucken, mach das, was du kannst, stärke das. Und dann wird es immer wieder auch natürlich Momente geben, wo man auch als Mitarbeiterin und Mitarbeiter in Schwächen arbeiten muss, aber eher darüber zu gehen. Und ich finde das, erstens rauszufinden, wo die Stärken sind, sich irgendwie in dem ganzen Alltagsstress, den man ja zwangsweise irgendwie hat, die Zeit und Ruhe und Konzentration zu nehmen, sich darauf einzulassen, auf die Stärken. Mhm. Und das Team natürlich insgesamt so zusammenzustellen, dass die Stärken irgendwie auch ein Gesamtbild ergeben. Und das gerade auch das Letzte ist ja nicht so einfach, weil in der Regel übernehmen wir, oder so ging es mir zumindest ja immer, kein Team, was ich erstmal von null auf gestartet habe. Wobei jetzt beim Bundestag war es anders, dass ich mir eben ein Team aufbauen konnte, aber davor eben war es so, dass man Teams übernimmt und wo man sich dann ja doch, sag ich mal, Schritt für Schritt auch erstmal reinfinden muss, gucken muss, was ist auch mein eigener Anspruch. Und dann eben zu gucken, wo gibt es auch vielleicht mal Chancen, ein Team umzubauen, zu erweitern, zu ergänzen, zu verändern. Und das dann irgendwie immer mit der nötigen Ruhe auch im Alltag zu machen. Das fand ich, war immer die Herausforderung. Ich habe eigentlich für mich immer probiert, so gerade auch in meinem letzten Job, den ich vom Bundestag hatte, ich eigentlich so gesagt, 80% des Jobs ist eigentlich Führung und nur 20% ist wirklich Inhalt am Ende noch. Zumindest war das immer so mein Gefühl von Aufteilung so.
Ja, toll. Hast mir schon wieder ganz viel gegeben, wo ich auch gerne nochmal nachfragen möchte. Nämlich ich hatte tatsächlich gestern mein Führungskräftetraining, wo wir genau darüber gesprochen haben, dieses stärkenorientierte Führung und wie kriege ich überhaupt heraus, wo die Stärken meines Gegenübers ist. Häufig sind die Leute ja sich dessen gar nicht selber bewusst. Also Frage an dich, wie kriegst du heraus, wo dein Gegenüber wirklich stark ist?
Naja, also klar, es beginnt wahrscheinlich immer auch mit einem Gespräch, wo man selber einen Eindruck bekommt, aber ja auch fragen kann. Also ich finde es, zwar sagst du ja zu Recht, man weiß es gar nicht immer, aber man hat ja oft doch auch ein Gefühl und andere Dinge ergeben sich dann ja auch. Aber zumindest hat man ja einen Startpunkt, wenn man eben auch fragt, wo die Stärken des anderen sind. Mhm. Vielleicht fragen wir manchmal auch viel zu wenig, auch fragen manchmal vielleicht auch als Führungskräfte viel zu wenig nach Feedback zu uns selber.
Ja.
Aber insofern, glaube ich, beginnt vieles mit Fragen und dann natürlich mit einer guten Beobachtung, und naja, vielleicht noch banaler erstmal dem Interesse dafür, wo eigentlich die Stärken sind. Also wenn mich das natürlich gar nicht interessiert von Anfang an, als Führungskraft, oder ich dann einfach sage, naja, es sind halt Leute und die müssen jetzt irgendwie das machen, was notwendig ist, und dann werden sie sich das schon irgendwie einpassen müssen, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mitkriegen, was die Stärken meines Teams dann im Einzelnen sind. Aber wenn ich natürlich überhaupt erstmal das rauskriegen will, ein Auge dafür habe, frage, beobachte und wahrscheinlich auch ausprobiere und reflektiere, dann glaube ich, hat man eine gute Chance, das auch rauszukriegen. Und das kann sich auch entwickeln und verändern, aber dann hat man ja zumindest mal einen Startpunkt.
Ja, auch oh, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, weil genau wie du auch gesagt hast, vielleicht fragen wir Führungskräfte zu wenig. Ich glaube tatsächlich, dass da viel Veränderung auch ja, möglich ist, weil häufig sagen Führungskräfte zu mir, ich rede doch schon so viel. Und dann frage ich, wie hoch ist dein Redeanteil? Um da dann auch zu reflektieren, ich bekomme natürlich gar nicht so viel mit, wenn ich nicht frage.
Ja.
Die Möglichkeiten, die Chancen, die sich daraus ergeben, was zurückzubekommen, lasse ich tatsächlich liegen.
Das ist nicht, also klar, es ist ja auch im Alltag, es kostet ja verdammt viel Energie. Und ich meine,
Ja.
wir alle gehen ja nicht durch den Tag und denken uns, Scheiße, was mache ich denn eigentlich heute? Das ist so langweilig. Dann wird ja irgendwie alle auch so schon gut ausgeplant und
Ja.
ausgelastet. Und dann sich wirklich zu zwingen, also manchmal ist das wirklich Zwang, ne? Sich mal irgendwie ein Stück zurückzunehmen, auch mal Dinge einfach passieren und wirken zu lassen, ohne halt irgendwie gleich schon wieder auf die Uhr zu gucken, und zu überlegen, naja, eigentlich müsste ich ja schon wieder beim nächsten sein. Und das ist schwierig. Also ich finde auch, dass das, also für mich war das schon auch immer schwierig. Aber die Frage ist ja, ob man, also ist man besser dran, wenn man sich die Zeit nimmt oder wenn man sie nicht nimmt? Das ist natürlich eine banale Frage, aber es erinnert mich dann immer an so den Holzfäller, der halt mit der stumpfen Axt die Bäume fällt und immer schneller
Ja.
arbeitet, weil die Axt so stumpf ist, anstatt sich die Zeit zu nehmen, die zu schärfen. Und das, finde ich, ist so eine Logik, die mit Sicherheit jetzt irgendwie sehr, sehr platt ist, aber so eine Logik, die man ja schon auch auf viele andere Dinge irgendwie übertragen kann. Und ich finde
Total.
auch die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für Führung wirklich?
Ja, du hast es ja vorhin gesagt, eigentlich wäre es wenn es ideal wäre, 80%. Und wenn wir aber, oder wenn ganz viele Führungskräfte sich reflektieren, passiert das ja häufig gar nicht. Und da bin ich immer sozusagen, oder versuche ich der liebevolle Finger in der Wunde zu sein, um zu sagen, möchtest du das? Ist das der richtige Weg? Also kriege ich da noch meine Mitarbeiter entwickelt und wachsend, wenn ich da immer wieder auch reingehe operativ, ne?
Ja, und das ist wahrscheinlich gerade auch, jetzt war ich nie in so einer Situation, aber wahrscheinlich auch gerade für kleine Unternehmen, Mittelständler, da verschiebt sich wahrscheinlich auch ein bisschen der Anteil, und es ist natürlich auch schwieriger, sich so aufzuteilen. Aber ich glaube trotzdem, wenn man sich überlegt, was eigentlich die Herausforderung ist, dann ist es eben oft auch schon in Teams, die mehr als 5 oder 10 Mitarbeiter haben, ist es dann doch echt Führung, was sehr, sehr viel Zeit einnimmt. In vielleicht kleineren Teams wird das noch ein bisschen anders sein, aber ich glaube, alles, was über 5 oder 10 Mitarbeiter hinausgeht, da ist wahrscheinlich die Aufteilung wirklich so, so drastisch.
Ich würde jetzt einfach auch behaupten, wenn ich mir die Zeit nehme, sozusagen die Säge zu schärfen, also mir die Zeit nehme und die Stärken mehr herausfinde, kann mir dieser Mitarbeiter ja auch viel mehr abnehmen.
Genau. Klar, also das ist ja das Ziel, also auch Mitarbeiter zu beschäftigen. Mitarbeiter zu haben, ist ja kein Selbstzweck, am Ende, sondern es geht ja auch wirklich darum, dass man ja gemeinschaftlich eine Aufgabe bewältigt. Klar, insofern, je besser das Team dann auch funktioniert, je effektiver es irgendwie ist, je effektiver die Einzelnen sind und im Zusammenspiel, je besser auch die unterschiedlichen Charaktere im Team zusammenpassen, umso besser ist das Gesamtergebnis. Und ich glaube, das ist ja auch was, was man im Alltag oft vergisst, wo man dann irgendwie selber vielleicht versucht, sein bester Mitarbeiter zu sein. Und aus dem Hamsterrad muss man sich wahrscheinlich manchmal auch zwingen, wieder rauszukommen und die Zeit für anderes zu nehmen. Wie gesagt, ich erlebe das ja auch wenn ich da jetzt irgendwie so drüber spreche, ist es auch, finde ich, für einen selber jeden Tag irgendwie einen Kampf, das so eigentlich zu erfüllen, wie man das jetzt irgendwie so locker dahin sagt und irgendwie denkt, so, ja, es ist auch richtig, ist es auch,
Ja.
aber jetzt irgendwie keine Banalität, auch das da umzusetzen.
Genau, es ist halt tatsächlich nicht immer einfach. Aber wenn du sagst, und das finde ich auch schön, auch sich zu zwingen, du hast es vorhin auch bei den Fragen stellen, sich die Zeit nehmen, dass man sich durchaus auch mal zwingen muss, wird es denn mit der Zeit besser oder musst du dich immer wieder neu zwingen?
Also doch, ich glaube, man muss sich eben, also ich zumindest, ich kann jetzt nur über mich reden, ich muss mich schon auch immer wieder zwingen. Also auch das ist für mich ein Dauerprozess. Wahrscheinlich eben auch, da tickt ja auch jede Führungskraft an. Das wäre ja irgendwie auch komisch zu sagen, nur die Mitarbeiter haben unterschiedliche Seiten, aber die Führungskräfte nicht. Also insofern, wahrscheinlich fällt das manchen auch einfacher. Aber ja, also ich bin halt schon auch jemand, der, glaube ich, Dinge, die ich mache, immer sehr, sehr ernst nimmt. Und das geht dann wahrscheinlich auch so wohl für all das, was ich irgendwie an Arbeit vor mir habe, wo ich dann irgendwie viel Zeit und Energie reinstecke, wie eben irgendwie auch alles andere, was dann ja auch noch, also die Führungsaufgabe unter anderem eben mit erledigt und erfüllt werden will. Insofern doch, ich muss mich da auch, glaube ich, immer wieder zwingen und dran erinnern und gelingt halt auch mal besser und mal nicht so gut. So ist das auch klar.
Ja, wie du schon so schön gesagt hast, wir sagen, Mitarbeiter sind vielfältig, Menschen sind vielfältig. Und somit hat ja jeder andere, du ja auch andere Stärken, als ich die habe,
Genau.
beispielsweise.
Und, aber da gilt ja auch das Gleiche wie das, was ich am Anfang gesagt habe, auch mit sich selber natürlich eher zu gucken, wo sind meine Stärken und auch damit zu arbeiten und nicht irgendwie, also klar muss man irgendwie auch gucken, welche Seiten, wo man seine Schwächen hat, sind so drastisch, dass man sie irgendwie auch kompensieren muss, gar keine Frage. Aber auch da gilt ja irgendwie mit den eigenen Stärken zu arbeiten, ist effektiver, als irgendwie den ganzen Tag nur an seinen Schwächen rumzudoktern. Und auch das ist, finde ich, dann eine Frage von Führung. Kenne ich eigentlich meine eigenen Schwächen und suche mir meine Mitarbeiter auch nicht danach aus, wer ist mir sympathisch in erster Linie, weil das tendenziell vielleicht Leute sind, die mir ähnlich sind. Und was habe ich davon, wenn alle irgendwie die gleichen Schwächen und Stärken haben wie ich? Dann hilft mir das wahrscheinlich insgesamt nicht so richtig, sondern bin ich da eben auch bereit, Kontroverse im Team zuzulassen und auch Kontroverse mit mir als Führungsperson zuzulassen. Und damit halt aber auch ein Team zu haben und zu fördern, was eben auch mich in meinen Schwächen ergänzt und nicht nur einfach auch all das irgendwie dupliziert oder multipliziert, was meine eigenen Stärken sind.
Ja, finde ich auch wunderbar insofern, weil ich durch das, na, wie heißt das, Modell Persolog, also diese Verhaltenspräferenzen oder DISC heißt das auch, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, das ist ja auch erstmal sich selber besser kennenlernen und dann eine Idee zu bekommen, vielleicht, was ist der andere, für mich so viel Frieden auch dahingehend bekommen habe, dass, was ist, worin bin ich richtig stark und wohin bin ich eher nicht so stark. Und mir genau da einen Gegenpart zu holen. Früher habe ich dagegen angekämpft, so, die sind ja doof und was soll denn das und die stressen mich, so. Und dann zu sagen, nein, wie wunderbar, sie machen Dinge, die ich total doof finde und gemeinsam sind wir viel stärker. Und das gebe ich natürlich gerne dann auch den Führungskräften auch immer mit, weil es einfach so ein schönes Modell ist. Und dann die Frage an dich, wie machst du denn das oder wie hast du das gemacht, deine Stärken? Ja, nicht nur zu wissen, das eine ist, glaube ich, klarer als noch tiefer liegende Stärken, aber auch die Reflexion, die ja idealerweise regelmäßig passieren sollte.
Also ich glaube, also wenn man noch mal sogar einen Schritt vielleicht davor geht, dann glaube ich, habe ich ganz, also ich habe ganz unterschiedliche Charaktere auch selber als Chefs in meiner Zeit gehabt und habe immer das aber sehr genossen, das zu beobachten und eben auch zu sehen, wie das auf mich und auf andere wirkt und damit natürlich auch schon angefangen zu reflektieren, welche Art Führung eigentlich irgendwie auch mir liegt und was ich gerne umsetzen würde. Also ich glaube, damit hat natürlich dann irgendwie auch Führung angefangen, für mich zumindest rauszubilden und dann eben ja auch in meinen Jahren bei VW, wo ich ja angefangen habe, das erstmal Personalverantwortung zu haben, ja auch immer den Luxus hatte, so würde ich schon auch sagen, selber Vorgesetzte zu haben, mit denen ich reflektieren konnte. Was jetzt zum Beispiel ganz anders als im Bundestag ist, wo ich ja keinen Vorgesetzten mehr habe, mit dem ich irgendwie auch über meine Mitarbeiter oder Führung reflektiere. Das war natürlich irgendwie dann ein großer Gewinn, das eben da auch die ersten Jahre anders zu erleben und da eben dann auch genau das, also so mein Bild auch von mir, auch wie ich führe und auch von meinen Schwächen und Stärken, auch in meiner eigenen Arbeitsweise, natürlich auch irgendwie klar für sich selber rauszufinden, aber auch eben sag ich mal, in der Reflexion mit Vorgesetzten. Und ich habe mir relativ früh, also tatsächlich das erste Mal, als ich Personalverantwortung hatte, ein Coaching gegönnt, sowohl sag mal, in der Frage von Führung, wie damals, es war eben ein Projekt, was ich übernommen habe, was relativ kompliziert auch war, von den Strukturen, eben was so eher so Mikropolitik im Unternehmen angeht. Das waren so die beiden Dimensionen des Coachings. Und es ja, war eben auch so ein Beitrag, sich dazu zu überlegen, wie will ich eigentlich, dass sich die Dinge verändern und wie schaffe ich es jetzt eigentlich, einen Pfad von dem, wo ich gerade stehe, zu dem, wo ich hin will, irgendwie zu beschreiben. Ja, so glaube ich, hat das dann irgendwie auch angefangen.
Hat dir das geholfen, dieses Coaching?
Ja, absolut, weil ich finde schon, dass es für mich ein Setting war, in dem ich halt in einem wirklich geschützten Raum mit jemandem, wo ich wusste, der macht das hier für mich. Das ist eben, also auch wenn ich eben gesagt habe, es ist gut, mit Vorgesetzten zu reflektieren, hat man ja immer auch mit seinen eigenen Vorgesetzten eben auch ein Vorgesetztenverhältnis. So, da ist natürlich auch vielleicht nicht alles immer so frei. Und wenn man im Coaching eine Tür zumachen kann und weiß, die Person ist jetzt ja eigentlich auch nur für mich da und hat jetzt auch keinen Bericht hinterher irgendwie anzufertigen, darüber, wie ich so bin, ist das natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und damit eine ganz andere Chance, finde ich, auch offen über die eigenen Dinge sprechen zu können. Das fand ich, also ich fand das total wertvoll.
In was für einem Zeitabständen hat das stattgefunden? Weißt du das noch?
Gute Frage. Also ich glaube, am Anfang waren das wahrscheinlich immer so alle 14 Tage, anderthalb Stunden so um den Dreh. Und dann war es irgendwie, dass wir uns einmal im Monat noch gesehen haben. Also ich glaube, es war am Anfang ein bisschen intensiver und dann eben in längeren Abständen. Und ich glaube, insgesamt war das wahrscheinlich so ein Jahr ungefähr. Also doch, das könnte sein, dass es wahrscheinlich so 12, 15 Termine irgendwie waren. Ja.
Ja, finde ich schön, dass du das sagst. Und weil ich glaube, manche Leute haben immer noch ein verschrobenes Bild, wenn wir von Coaching sprechen, auch gerade so ein, wenn es um Reflexion geht. Weil ich hatte damals auch bei Volkswagen das erste Mal Begegnung nicht mit mir, sondern meine Chefin hat damals immer, ich glaube, die war sogar wöchentlich, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall sehr regelmäßig. Sie hat das damals Supervision genannt, genau in diesem Austausch. Und das ist so bei mir hängen geblieben, dass ich das tatsächlich auch mache. Also alle 4 Wochen habe ich ein Coaching präventiv. Also generell, weil ich finde, ob man Führungskraft ist oder wie auch immer, man läuft so durch die Welt, man macht seinen Job, um da nochmal einen anderen Blick zu kriegen, andere Fragen zu bekommen, in andere Themen einzusteigen, sich mit sich zu beschäftigen, ist ein mega Mehrwert.
Ja, man wird natürlich auch, jetzt kommt wieder das Thema, man wird gezwungen, sich ja auch, finde ich, die Zeit mal rauszunehmen und genau mit diesen Fragen zu beschäftigen, die man sonst vielleicht auch sich eben nicht nimmt, weil dann ja doch irgendwie immer wieder die Dinge einen überrollen und so hat man eben den Block dann auch, wo man sagt, so, da muss ich mich jetzt irgendwie hinsetzen und man dann ja auch sieht, wie gut das eigentlich tut. Also ich habe es auch nie bereut, das zu machen oder gemacht zu haben und ja, also ich glaube, es hat mir zumindest auch geholfen, die Aufgaben irgendwie besser wahrzunehmen, so zumindest so mein eigenes Gefühl.
Gibt es denn jetzt noch, ich sag mal, was ganz Bewusstes, was du zur Reflexion für dich nutzt?
Naja, also ich probiere schon weiter auch viel zu fragen und mir dann eben auch meine Räume irgendwie einzuräumen, eben wo ich mir mal Zeit nehme nachzudenken, aber wahrscheinlich auch viel zu selten. Also das ist aber wahrscheinlich was, was ich, also ein Schicksal, was ich mit den meisten teilen würde, wahrscheinlich zu sagen, man macht es viel zu selten. Aber ansonsten habe ich jetzt keine besondere Technik oder nichts, wo ich mir irgendwie jetzt einen bestimmten Rhythmus in irgendeinen Block eingeteilt habe. Vielleicht muss ich das auch tatsächlich nochmal machen. Ja.
Da können wir ja vielleicht nachher nochmal drüber
Genau.
sprechen, kurz. Aber ich finde, das ist ja, du hast es ja schon im Bewusstsein, von daher passiert da wahrscheinlich ja schon eh was. Aber wie du ja eingangs schon gesagt hast, in so einer Rolle als Führungskraft ist man ja permanent in einem Spannungsfeld, glaube ich, immer zu denken, bei irgendwas könnte ich immer mehr Zeit investieren. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich bei fast allem sagen.
Klar, genau. Aber insofern, genau, ist das wahrscheinlich, es ist ja so die ewige Frage auch der eigenen Priorisierung, nicht nur in Themen, sondern eben auch, worauf setzt man seinen Fokus. Und das verschiebt sich ja auch immer je nach Situation irgendwie. Aber ja, insofern ist das, glaube ich, wirklich eine permanente Frage, die einen immer begleiten wird.
Ja, und mir geht das auch. Ich habe letztens mit dem Andreas Heuchert vom Enjoy gesprochen und der sagte auch, eigentlich müsste es 3 Andreas geben, weil ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich gerne machen möchte, da reichen 24 Stunden, 7 Tage gar nicht aus.
Ja.
Und das hört sich bei dir auch so an. Vielleicht nicht drei.
Ja, also genau, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich ein Schicksal ist, was die meisten Menschen irgendwie, die A, Verantwortung tragen und B, ihren Job dann auch noch gerne machen, dass sich das irgendwie, also dass das wahrscheinlich symptomatisch irgendwie ist, weil wir würden wahrscheinlich alle keine Verantwortung tragen, wenn wir nicht irgendwie Lust hätten, immer mehr und zu machen. Und andersrum kommt damit natürlich auch ein immenser Zeitaufwand dann daher. Insofern glaube ich, kennen wir dieses Gefühl alle. Die Frage ist ja tatsächlich, schafft man es A, richtig zu priorisieren und B, wahrscheinlich dann aber auch sicher, dann ist man wieder bei der Frage von Führung, natürlich ein Team um sich herum auch aufzustellen, wo man es zumindest schafft, so viel auch zu delegieren und zu verteilen und sich eben auch die Freiräume zu schaffen. Weil das, ich habe das mal in einem Gespräch mit einer Kollegin in einem ganz anderen Zusammenhang gehabt, aber ich finde, das ist so ein Bild, was irgendwie passt. Die Frage ist ja, was erwarte ich von der Führungskraft? Wenn ich mir so einen Ballsaal irgendwie vorstelle, erwarte ich eigentlich von der Führungskraft, dass sie oben steht und alles irgendwie im Blick hat und vielleicht mal der Musik sagt, was sie anders machen muss und so ein bisschen so eine Metaebene hat? Oder erwarte ich von der Führungskraft, dass sie auf der Tanzfläche ist und jeden selber zum Tanzen animiert? Und die Frage ist ja, an welcher Stelle bin ich eigentlich effektiver und was ist meine Rolle dann auch? Und ich glaube, das muss man halt irgendwie sich überlegen, was ist meine Rolle und die dann eben finden und erfüllen so.
Ja, finde ich aber eine schöne Metapher, weil darüber haben wir gestern auch gesprochen, weil vielleicht habe ich einfach auch total Bock zu tanzen.
Ja, auch
Da
das
auch
ja wieder,
ehrlich zu sein,
kennt
ne?
deine eigenen Stärken so.
Ja.
Und das ist dann wahrscheinlich eine andere Art von Führung, aber die bringt wahrscheinlich dann auch Vorteile mit sich, aber eben auch Herausforderungen, dass man wahrscheinlich eben nicht irgendwie mit einem größeren Hebel oder nicht mit diesem Metablick am Anfang da drauf geht, sondern eben eher aus so einer Mikrosicht als Teil des Ganzen zu sein. Ist halt eine andere Art wahrscheinlich dann auch.
Für mich ist es auch immer so ein Spannungsfeld. Du hast vorhin auch ganz ehrlich gesagt, dass es manchmal, dass du dich auch zwingen musst, dann gewisse Sachen zu tun. Das muss ich auch. Und andererseits habe ich mir aber über mein Leben geschrieben, ich mache nur noch das, was mir wirklich Freude bereitet. Und das ist dann auch permanent ein Spannungsfeld, dieses, gehe ich dem jetzt nach? Oder sage ich, nee, komm, ey, jetzt muss auch mal Disziplin sein, ne? Dieses Männchen links, Männchen rechts auf der Schulter.
Ja, und ich glaube am Ende, also das finde ich so zumindest der Anspruch, den man ja am besten immer an sich haben sollte, kann man irgendwie einen Strich drunter setzen und sagen, am Ende steht ja was Positives.
Ja.
Das glaube ich, alles, was man macht, irgendwie auch ätzende Seiten hat, die man sich jetzt so nicht ausgesucht hätte, die aber einfach dazugehören. Das kennt ja jeder, das weiß ja auch irgendwie jeder. Aber die Frage ist halt die Summe positiv oder negativ. Und in dem
Ja.
Moment, wo ich halt feststelle, dass das Ergebnis eben negativ ist, muss ich mir wahrscheinlich überlegen, bin ich da noch richtig oder muss ich was ändern? Und das dann aber auch zuzulassen.
Aber das bringt mich gerade auf einen wunderschönen Gedanken, nämlich, dass ich das jetzt verbinde, meine Disziplin und den Zwang, wie du gesagt hast, das sozusagen, aber wenn ich das mache, dann kommt was Positives bei raus. Das ist mein Möhrchen, was ich mir gerade jetzt vor die Nase gehalten habe.
Ja klar, genau. Und sich halt vor allem auch immer zu überlegen, ob ich aus all dem, was ich mache, genug positive Energie irgendwie für mich ja auch rausziehen kann. Weil auch das, ich meine, wenn wir alle irgendwie, oder nicht alle, aber die meisten, die halt Führung haben, wahrscheinlich so einen stressigen Alltag haben, ja auch nicht darauf hinzuarbeiten, zu sagen, naja, und irgendwann ist Feierabend und dann beginnt der positive Teil des Tages. Das funktioniert, glaube ich, bei dem Rhythmus, den wir haben, nicht, sondern sich auch zu sagen, ich muss eigentlich auch so viel Spaß schon an dem haben, was ich tagsüber mache.
Ja.
Ansonsten kann ich das nicht durchhalten, was ich da tue, weil dann wahrscheinlich die auch positiven Phasen viel zu kurz sein werden, um das irgendwie zu kompensieren, was man an Stress hat. Das darf natürlich nicht passieren. Man muss wahrscheinlich auch da schon genug Positives
Ja.
rausholen.
Ich würde es sogar behaupten, auch als Führungskraft, wenn ich das nicht gerne mache, was ich mache, dann habe ich auch Schwierigkeiten, mein Team hinter mich zu bringen und zu motivieren, weil das spürt der Mensch ja.
Klar, ja, genau. Also, wenn ich das nicht lebe oder, sag ich mal, mich selber nicht begeistern kann, dann begeistere ich mit Sicherheit auch keinen anderen.
Ja.
Und das gehört genauso dazu, klar.
Ja. Schön, Falco. So, kommen wir zu meinen drei Quick and Dirty Fragen. Lieber Falco, die drei Dinge, die du jeden Tag brauchst.
Glaube, wahrscheinlich das Erste, an was ich denken würde, ist mein Handy. Weil das natürlich auch gerade so im Alltag der oder das Tor so zu allem ist, ob Kommunikation oder Tagesstruktur, Kalender. Das ist wahrscheinlich das Erste. Das Zweite, was ich nicht jeden Tag schaffe, aber am liebsten schon, ist irgendwie jeden Tag Sport zu machen. Und meistens morgens früh, weil das so die eine, wenn man die Zeit ist, die ich am besten selbst bestimmen kann. Also stehe ich vielleicht eine Stunde früher auf, also noch früher, irgendwie dann gefühlt eine Stunde früher auf und mache dann morgens meinen Sport, aber dann habe ich es. Und das Dritte ist dann wahrscheinlich schon auch ein möglichst positiver privater Ausgleich mit irgendwie Freunden um einen rum. Das ist mit Sicherheit das, was zumindest ist das am schwierigsten fällt, das jeden Tag zu integrieren, aber das, wo man sich ja doch irgendwie dann freut, wenn es geklappt hat.
Ja, schön. Für mich gerade schwer vorstellbar, aber wie kriegt man dich auf die Palme? Musst du auch
Ich
nachdenken.
glaube, vor allem durch Ignoranz. Also das ist, glaube ich, das, was ich am schwierigsten aushalten kann. Also dass Dinge vielleicht mal nicht gehen, das finde ich absolut okay. Aber wenn irgendwie einem so eine Ignoranz entgegenschlägt, das finde ich furchtbar. Also ich glaube auch, weil das einfach eben überhaupt nicht mir entspricht und ich immer probiere, mein Gegenüber zu verstehen oder zu überlegen, was geht oder immer nach vorne zu gucken, immer konstruktiv zu sein und wenn man dann so auf so eine totale Ignoranz trifft, das macht mich irre.
Okay, ja, dann hängt er auf der Palme.
Genau, früher oder
Ja.
später irgendwann.
Okay. So, der 18-jährige Falco, wenn du dem begegnen könntest, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde immer sagen, nutzt die Chancen, wie sie sich ergeben, weil man halt auch vieles logischerweise nicht planen kann. Und dafür offen zu sein, was kommt am Wegesrand und dann irgendwie den Mut zu haben, da auch zuzugreifen und die Chance dann eben zu nutzen. Ich glaube, das würde ich mir wahrscheinlich immer mit auf den Weg geben.
Wunderbar. Kannst du Sandra, der 18-Jährigen, auch gleich sagen.
Ja,
Wunderschön.
wahrscheinlich, also ich glaube, das ist, das Leben ist ja, zumindest wie ich das irgendwie auch erlebt habe, für mich, es ist immer eine Mischung aus harter Arbeit, aus glücklichen Fügungen und aus dem Mut, dann irgendwie das auch zu nutzen. Und nichts von den drei Dingen würde wahrscheinlich alleine zum Erfolg führen. Also harte Arbeit alleine nicht, aber auch nur Glück nicht, wenn man nicht irgendwie auch sich das erarbeitet hat. Insofern glaube ich, sind es wahrscheinlich immer so drei Dimensionen, die man dann braucht, um auch weiterzukommen.
Schön. Vielen Dank, Falco. Es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern.
Danke
Immer mein
auch.
Lieblingsthema. Genau.
Und dann alles Gute auf jeden Fall weiterhin.
Dankeschön. Dann auch vielen Dank wieder an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass da was bei war für euch, was ihr mitnehmen könnt in euren Alltag als Führungskraft, vielleicht auch mal ein Coaching auszuprobieren oder zumindest mal drüber nachzudenken. Genau, und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss!